sind. Aber ich muss sagen, stopp, stopp, Reinhold. Langsam. Um Gemeindevision, um Ziel, um nächste Schritte geht es hier in dem Text gar nicht. Es geht um eine innere Einstellung. Es geht um eine Person. Es geht um Jesus. Geht es uns eigentlich immer, aber an dem Text vielleicht ganz besonders. Paulus spricht hier vom Tag des Herrn. So fängt er an. Der Tag des Herrn, er kommt. Jetzt weiß ich nicht, was ihr so denkt über den Tag des Herrn. Ich war 2015 wieder mal auf einer Reise unterwegs, einer Missionsreise in Ecuador, Südamerika. Und wir sind da mit ein paar Kollegen oder mit einem Missionar, der mich da mitgenommen hat, sind wir so durch den Busch ein bisschen gefahren. Und dieses Bild, meine ich, hätte ich damals geschossen, weil er gesagt hat, guck mal da hinten, da steht so eine alte Hütte, ein bisschen verfallen. Schlecht zu sehen, aber man kann sich vorstellen, das war mal eine Gruppe Christen, die haben sich da getroffen, haben auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Die haben überlegt, wann es passiert, und sie haben da gewartet, aber er kam dann doch nicht, und deshalb verfällt es jetzt hier. Und wir sind weitergefahren, zwei Tage später, in den Ort, wo die große Gemeinde in Ibarra, in einer Stadt des Nordens von Ecuador, San Pedro, eine kleine Gemeinde aufbauen möchte. Und wir kamen dahin und er erzählt mir, das ist nicht ganz einfach, weißt du wieso, weil auch da gab es eine Gruppe von Christen mit ihrem Pastor oder Hirten oder Propheten, und die haben an Jesus geglaubt und haben ja ganz fest damit gerechnet, dass er wiederkommt. Und haben auch genau gewusst, wann. Und an diesem einen Abend sind sie alle auf den Berg hoch miteinander. Sie haben vorher alle ihre Habseligkeiten verkauft, ihren Hof und ihre Äcker, ähnlich wie die Gemeinde in Jerusalem damals so ein bisschen. Und dann haben sie gewartet auf diesem Berg oben. Und die Stunden sind vorbeigezogen und am nächsten Morgen kamen sie wieder runter. Und Jesus kam doch nicht. Ein paar haben es geschafft, das zurückzukaufen, was sie verkauft haben. War keine gute Erfahrung hier an diesem Ort jetzt Gemeinde zu bauen, aufzubauen. Eine Gemeinde. Der Tag des Herrn. Was stellen wir uns darunter vor? Wenn wir uns in die Bibel reinschauen, vor allem auch im Alten Testament, er kommt vor, dieser Tag des Herrn. Es ist eine Tatsache in der Bibel, mit der wir umgehen müssen als Christen in unserem Leben. Im Alten Testament, in der wurden die Welt in zwei Zeiten eingeteilt. Das gegenwärtige Zeitalter, in dem wir leben, das durch und durch unheilbar schlecht ist, und das zukünftige Zeitalter, das Zeitalter Gottes. Und da dazwischen drin ist dieser Tag des Herrn. Dieser Tag des Gerichts. Der Tag der Gerechtigkeit. Der Tag, an dem Gott Gerechtigkeit schafft. Dieser Tag, an dem alle Menschen vor Gott stehen werden und Rechenschaft geben müssen über ihr Leben. Hebräerbriefschreiber sagt mal, wir leben einmal und danach das Gericht. Also dieser Tag des Herrn, er wird kommen, ob wir ihn wegdiskutieren wollen oder nicht, aber Gott sagt, es wird Gerechtigkeit geben. Da werde ich vor Gott stehen und mich rechtfertigen müssen für, was ich getan, gedacht oder nicht getan habe. Und manche wären froh, wenn es diesen Tag gar nicht gibt, wenn alles aus wäre nach diesem Leben, so wusch, weg und aus die Maus, und ich muss mich nicht verantworten. Auch Hitler hat selbst Gott Mord gemacht, um sie aus dem Gericht dieser Welt zu entziehen. Aber die Bibel sagt uns, dieser Tag des Herrn, der Tag des, er wird kommen. Da werden wir stehen. Und was sagt Jesus zu diesem Tag? Ich möchte einfach kurz darauf eingehen, weil davon geht Paulus aus. Davon sind die Christen damals ausgegangen, unsere Gründerväter. Da sind die Menschen davon ausgegangen, in Thessalonich. Und Jesus sagt über diesen Tag, er sagt, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken. Klingt ein bisschen ländlich, aber Jesus kommt, der Menschensohn. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, es geht um Jesus. Und es ist vielleicht gut, wenn wir einen kleinen Augenblick da dran verweilen. Dieser Tag, er kommt. Da sitzt Jesus auf dem Thron und wir alle, wir stehen da davor. Alle Völker dieser Erde. Vielleicht ist wie auf dem Saalplatz nach dem Gottesdienst, die Korntaler stehen in ihrer Ecke, ich weiß es nicht, aber wir werden alle da stehen an diesem Tag des Herrn. Das sagt Jesus, der Herr der Gemeinde. Der wiederkommende Herr, das war das Thema für die Christen damals. Das war das Thema für Hoffmann und seine Mitstreiter des Pietismus damals. Aber dieses Wissen kann Angst machen. Gäbst du? Daran zu denken, dass alles, was ich getan habe, auf einmal sichtbar wird, auch das, was keiner weiß. Aber warum? Warum freuen sich Christen? Warum freuen sich die Christen da drauf? Das ist eine frohe Erwartung. Auch in eurem Anspiel, es kommt raus, sie haben sich drauf gefreut. Der Tag des Herrn, er kommt. Und ich darf mich drauf freuen. Warum? Warum? Paulus sagt nämlich in unserem Text hier, im 1. Thessalonicher sagt, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir sein Kommen noch am Leben sind oder nicht. Das ist die Hoffnung der Christen. Ja, wir werden dort stehen vor diesem großen Thron Gottes mit den ganzen Völkern auf dieser Welt. Ja, wir werden da stehen, aber Christen können sagen, ich habe jetzt in diesem Leben Jesus angenommen, meine Schuld ist vergeben, Gott sieht mich durch Jesus an. Ich darf befreit dort stehen, weil mein ganzer Bockmist und alles, was ich gemacht habe, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist und ich es angenommen habe. Deshalb brauche ich keine Angst vor diesem Tag zu haben, weil Schuld vergeben ist. Das ist die große Nachricht der Bibel. Die Tatsache ist auf jeden Fall, Jesus kommt wieder und wir stehen vor diesem Thron. Aber die Frage ist, wie darf ich, wie werde ich vor diesem Thron stehen? Und wenn ich vor diesem Thron stehe als ein Mensch, der Schuld bekannt hat und Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dann darf ich mich darauf freuen, weil er mich verteidigt hat. Und vielleicht an dieser Stelle auch, möchte ich kurz sagen, wenn jemand Angst hat vor diesem Tag, weil er denkt, oh Mann, das wird kritisch, ich habe es noch nicht so erlebt, dass ich da ganz getrost davor stehen kann, weil ich mir noch nicht gewiss bin, dass wirklich auch meine Fehler vergeben sind, dann mache ich Mut zum Gespräch. Lass diesen Sonntag, diesen Tag nicht vorübergehen, ohne mit irgendjemand hier zu sprechen, mit mir oder jemand anders, um Gewissheit zu haben. Ich kann befreit und voll Freude auf diesen Tag, auf die Wiederkunft Jesu warten. Ich mache Mut. Und Paulus sagt, seid vorbereitet. Vorbereitet sein. Es ist nicht irgendwo ein Gespenst da vorne, irgendwo dieser Tag, sondern Paulus sagt, ja, er kommt. Und ihr Christen, ihr dürft euch darauf freuen. Aber seid vorbereitet. Lebt nicht einfach so. Paulus spricht davon, Johannes spricht davon, dass dieser Tag, er wird plötzlich kommen. Wie ein Dieb in der Nacht, ich verurteile niemand, der mal berechnet hat. Das sind alles Menschen, die darauf hingelebt haben. Es gibt keinen Grund, da zu verurteilen. Auch unsere Gründerväter und ich, die das ganze Werk hier gegründet haben, in dem Wissen, Jesus kommt in 17 Jahren wieder. Oder in der Hoffnung oder in der Berechnung. Sie haben sich eingesetzt, vorbereitet zu sein. Denn er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich weiß nicht, wann. Wir waren in Spanien in der Gemeindegründung, Gemeindearbeit und es war eines Sommers, meine Familie war schon heimgeflogen nach Deutschland in Urlaub und ich war noch dort, weil ich immer mittwochs auf dem Markt war. Ich hatte so einen kleinen Literaturstand, um einfach rauszukommen und die Leute, dass sie mich sehen und ins Gespräch kommen kann. Und ich komme heim um 1 mittags und es war nicht in der Nacht, sondern war tagsüber und ich merke schon, ups, meine Hauseingangstür, die sieht nie aus, so wie ich sie verlassen habe. Da wollte jemand rein, und zwar mit harten Mitteln. Die war unten und oben kaputt. Es war jetzt keine Hightech-deutsche Tür, es war einfach so ein Pappendeckelteil da, mit zwei Schlössern oben und unten. Aber da wollte jemand rein. Ein echter Dieb, habe ich noch nie erlebt. War mitten am Tag, nicht nur Nacht, der kommt auch mal am Tag. Bin ein bisschen erschrocken und sah so aus, der war nicht drin, ich bin dann rein, war auch nicht, aber ja, das macht was mit einem. Wenn da einer kommt, von dem ich gar nicht will. Wahrscheinlich kam jemand im Flur und er ist abgehauen. Und dann überlegt man sich ja, was mache ich jetzt? Der erste Gedanke, die weltbeste Haustür, die es auf dieser Welt gibt, egal was die kostet, muss rein. Vorbereitet sein. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, im Gespräch haben wir mit der Versicherung, egal was du reinmachst, es gibt Profis, die kommen überall rein. Also brauchst nicht das Beste. Jesus ist kein Dieb, aber er kommt überraschend. Und er möchte, dass wir vorbereitet sind. Die Thessalonicher, sie wollten vorbereitet sein, die haben es von Paulus gehört, Jesus kommt wieder. Das heißt, hey, weißt du was, mach mir ganz chillig, ich gebe meinen Job auf und warte einfach daheim, bis Jesus wiederkommt. Warum soll ich denn arbeiten? Der kommt doch bald wieder. Kein Stress, ganz chillig, warten und dann mit ihm für immer im Himmel. Und Paulus sagt, das ist es nicht. Im Kapitel 4 sagt er, nee, und setzt euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Paulus sagt hier, warten, dass Jesus wiederkommt, heißt nicht, gar nichts mehr machen. Und das Schöne auch an unseren Gründervätern war ja oder ist, das Wissen ist, ich muss dich einsetzen, ich will dabei sein, ich will vorbereitet sein. Man ist nach Russland ausgewandert. Die damalige Missionsbewegung zu dieser Zeit hat diesen großen Anspruch gehabt. Das Wissen, Jesus kommt wieder und Jesus hat gesagt, wenn das Evangelium an allen Ecken und Enden dieser Welt verkündigt wurde, dann kommt er und das wollen wir, dass er möglichst schnell kommt, deshalb gehen wir. Die Naherwartung hatte Auswirkungen auf das Leben gehabt. Aber unser Gründer, jetzt habe ich vorhin gemerkt, beim vorigen Gottesdienst und hat keine Zeit mehr, das zu korrigieren. Ich habe wahrscheinlich den Falschen drin gehabt. Hier heißt, war nicht der Doktor, aber trotzdem unser Hoffmann. Den Spruch, den wir auch letztes Jahr gehört haben, wir warten und beten und bereiten uns, wie wenn der Herr morgen wiederkäme. Wir bauen und pflanzen und wirken auf Erden, wie wenn es noch 1000 Jahre so weiter ginge. Vorbereitet sein. Und ich bin zutiefst überzeugt, unser Gründer hat von Paulus und den Thessalonichern gelernt. Weil er gesagt hat, nee, so ist es nicht. Und er kann weiter sagen, der Herr soll uns bei der Arbeit finden. Oder noch eine größere Perspektive. Er sagt, wenn es um die Jugendhilfe geht, junge Menschen sollen zu brauchbaren Bürgern dieser und jener Welt erzogen werden. Wie wird es sein? Wir haben nicht die tiefsten Erkenntnisse, auch nicht in der Bibel, aber garantiert nicht auf Wolken sitzen, Harfe spielen. Jesus sagt mal, es werden 1000 Jahre kommen und ihr werdet mit mir regieren, 1000 Jahre. Wie das alles im Detail wird, wir wissen es nicht, aber Herr Paulus, er will, dass die Gemeinde, die lebendige Gemeinde, nach vorne blickt und vorbereitet ist, dass er wiederkommen kann, wenn er wiederkommt. Und dieses Blicken nach vorne, eine lebendige Gemeinde, die vorwärts blickt, er möchte, dass wir den Alltag aus dieser Perspektive gestalten. Ja, und da haben manche unserer Väter und manche von diesen Christen in Ecuador und manche uns was voraus vielleicht, weil ich muss ehrlich gestehen, so präsent, wie wir es hier jeden Sonntag haben, zumindest mal schriftlich hier an der Wand, so präsent habe ich es nicht immer in meinem Leben. Aber ich weiß, Leute, die es präsent haben, sie haben ihr Leben verändert. Vielleicht nicht so, wie wir hinterher denken, so hätte es sein müssen, aber es waren Menschen, die vorbereitet sind. Christen, die vorbereitet sind auf diesen Tag, nennt Paulus, ihr seid Kinder des Lichts und des Tages. Ihr seid es. Lebt so mit dieser Perspektive. Gestern Abend saß ich nochmal daheim im Wohnzimmer auf dem Boden und habe so meine Predigt nochmal durchgeguckt und meine Clara, die saß hinter mir auf dem Sofa. Ich saß auf dem Boden vor dem Feuer und habe da so mein PowerPoint für die da nochmal durchgeguckt, blieb da stehen, da fragt sie mich, der eine Vers hier, wo der Menschensohn wiederkommt, kommt, es passiert es so? Sag ich, ja. Ja, wer sagt das? Sag ich, Jesus. Da haben wir es zusammen gelesen und haben angeguckt und dann sag ich, ja, und Jesus möchte, dass wir vorbereitet sind. Unsere Clara ist 11. Und dann fragt sie, ja, was heißt denn vorbereitet sein? Fragt 11-Jährige, was heißt jetzt vorbereitet sein? Wie erkläre ich einem Kind, was heißt vorbereitet zu sein? Ich habe gemerkt, ist gar nicht so einfach. Vielleicht kann ich es ja auch nur ganz persönlich für mich klären. Jeder für sich vorbereitet sein. Paulus sagt, seid nüchtern und wachsam. Sagt meiner Clara auch nicht so viel. Dem Alten ist er nicht, wo nüchtern was anderes bedeutet. Aber Paulus sagt uns das auch als Erwachsene. Seid vorbereitet, nüchtern, wachsam, im Gegensatz zu schlafen und betrunken, betäubt, benebelt. Und ich muss mir überlegen, wo bin ich denn eingeordnet hier? Bin ich nüchtern und wachsam, weil ich weiß, Jesus, er kommt wieder, oder bin ich, mir egal, so im Delirium, was immer passiert. Und seid gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Klingt von meiner Clara auch nicht so furchtbar prickelnd. Was heißt das jetzt für unser Leben? Ganz konkret. Das hat bestimmt ganz unterschiedliche Auswirkungen auf unser Leben. Für unsere Gründerväter war es klar. Einsatz für diese Welt, für die Missionare der damaligen Epoche bis heute ist es, möglichst viele noch mitnehmen. Das Evangelium an die ganzen Enden der Erde, und sie haben es getan. Vielleicht war die Motivation nicht die, die ich heute vertreten würde, aber der Auftrag war der gleiche und wir ernten die Früchte heutzutage, weil sie es gewagt haben. Aber ich möchte uns nochmal mit hineinnehmen, was es vielleicht konkret heißen könnte. Weil dieser Text in Matthäus 25, wo Jesus sagt, ich komme wieder zum Gericht, da sagt er dann, ich scheide die Böcke von den Schafen und die Schafe links und die Böcke rechts und zu den Schafen sagt, ihr seid gesegnet, ihr werdet mit mir das Reich ererben. Und er sagt dann, warum fragen Sie? Und er sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das sagt Jesus so ganz am Ende an diesem großen Tag. Gar nicht so viel Theologie, ganz praktisch, einfach rein in mein Leben. Und vielleicht ist auch das, was so einer braucht von uns. Das kann es der eine oder andere bedeuten, vorbereitet zu sein. Prioritäten neu zu setzen, nicht möglichst große Rente, möglichst was ich weiß alles uns so wichtig ist und vorbereitet zu sein. Ich gehe nochmal zurück nach Ecuador. Diese kleine Gemeindegründung. Dort in San Pedro. Links der, ich glaube Jorge heißt er. Jorge war Soldat und kam dann zum Glauben. Ein harter Kerl. Also, er kam zum Glauben zu Jesus und in Ecuador dort und hat Jesus angenommen und hat gesagt, hey, ich will diesen Auftrag weitertragen. Ich gehe mit meiner Frau. Ihr seid jetzt immer ganz die Jüngste. Ich gehe mit meiner Frau nach San Pedro und ich sag's den Menschen dort. Ich ermutige sie, ich nehme sie mit rein. Ich will ihnen helfen, Glauben neu zu leben, auch nach entmutigen Zeiten vielleicht. Und Menschen erreichen mit diesem Evangelium, dass sie getrost und befreit sein können, weil auch ihre Schuld vergeben ist und Jesus Leben verändert. Er hat es umgesetzt. Vielleicht ist es auch gar nicht deins jetzt, nach Ecuador zu gehen oder irgendwo in ein kleines Dorf und eine Gemeinde aufzubauen. Aber was es konkret ist, bin ich überzeugt, das sagt Jesus dir, uns miteinander. Paulus sagt hier, und der Jorge auch, er war hin, um Mut zu machen. Und der Paulus, er sagt hier den Thessalonichern zum Schluss von diesem Kapitel nochmal, darum macht euch gegenseitig Mut. Und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja jetzt schon tut. Macht euch Mut oder ermahnt euch gegenseitig oder tröstet euch, steckt beides, alle drei in diesem Wort drin, das Paulus hier benutzt. Der Jorge hat dort Menschen Mut gemacht. Und es ist so wichtig, dass wir uns Mut machen. Dass wir diesen großen Blick nicht verlieren. Da stehen wir alle nebeneinander. Guckt euch mal um, alle sind dabei. Da stehen wir nebeneinander und lasst uns von dieser Perspektive her unser Leben jetzt gestalten. Das kann in der Familie sein. Das kann mein Berufswunsch oder was auch immer sein. Das kann meine Sparanlage sein. Das kann was auch immer das sein kann. Dass wir von dieser Perspektive. Auch für unsere Gründerväter. Ja, Häuser ohne Keller. Heute sind wir froh, wenn wir hier haben. Ist gar nicht schlecht. Wir wissen es nicht, wann er wiederkommt. Aber Paulus sagt, seid gerüstet. Wir wissen es nicht. Ich kann mich erinnern, ich kam damals mit, ich glaube, war 19, mir sicher, kam in nach Liebenzell zur Ausbildung. Da waren die Liebenzeller Schwestern. Und von manchen habe ich gehört, die haben gesagt, wenn wir unser Haus verlassen, wenn wir gehen, rausgehen, die Wohnung muss ordentlich sein. Jesus kann wiederkommen. Wenn ich mein Haus verlasse, meine Wohnung verlasse, dann soll er sauber finden. Ich kann mir schmunzeln, mir ging es auch so, aber ja, aber von dem Schmunzeln darüber, so zu leben, dahin das komplett auszublenden, ist ein ganz anderer Schritt. Jesus will, ich weiß nicht, habe mir nie Gedanken gemacht, ob ihm wichtig ist, ob das Bett gemacht ist daheim, wenn er jetzt gerade kommt, oder der Frühstück ist sonntagmorgens abgedeckt, weil man schnell in die Kirche musste. Weiß ich nicht, aber dass er geordnetes Leben will, geordnete Beziehungen will, dass ihn Paulus für Gemeinde einsetzt, dass er das große gemeinsame Ziel sieht, das weiß ich sicher. Das sagt uns nämlich, macht euch Mut gegenseitig. Weil ihr das Ziel im Blick habt. Weil er wiederkommt. Da stehen wir gemeinsam. Deshalb macht euch Mut. Und helft euch im Glauben weiter. Eine lebendige Gemeinde blickt nach vorne. Warum? Auch unter anderem, Paulus sagt hier seine Thessalonicher, gerüstet mit dem Helm der Hoffnung. Hoffnung. Paulus muss diesen Menschen dort in Thessalonich und vielen anderen der damaligen Zeit, die verfolgt wurden, Hoffnung zusprechen. Hoffnung auf das Heil nach vorne. Aber auch so gut für uns zu wissen, ja, Hoffnung. Hoffnung für unser Leben. Hoffnung für uns ganz persönlich, für unsere Gemeinde. Hoffnung, weil wir gemeinsam auf das Heil hinzuleben. Auf den Tag, weil Jesus wiederkommt. Und das wünsche ich uns. Dass wir, jeder Einzelne, aber dass auch wir als Gemeinde nach vorne blicken. Zu diesem großen Tag, wo Jesus vor uns sitzt auf diesem Thron. Und wir jetzt Schritte gehen und ausgerichtet auf diese Zukunft unser Leben leben und gestalten. Amen. Wir singen gemeinsam Gemeinsam.